Es ist Freitag, der 23. Dezember.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir noch einmal auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dieses Jahr mit einem Mann beschließen zu können, der uns immer wieder sich in den Dienst gestellt hat aus Regionen wie Kabul oder zum Beispiel auch Kiew oder Kharkiv, hat er mit uns gesprochen. Er war derjenige, der sagte, Freunde, passt mal auf, hier an der Grenze der Ukraine, da wird Putin demnächst losschlagen. Da haben noch ganz viele gesagt, ach komm, was erzählt denn der Typ? Der ist doch nur Vize-Chefredakteur der Bild-Zeitung, aber er sollte Recht behalten, auch wenn es ihn wahrscheinlich nicht wirklich freut. Hallo, Paul Ronsheimer.
Hallo Micky, freue mich sehr dabei zu sein.
Paul, du bist ja für gewöhnlich, wie gerade schon gesagt, in Regionen wie Kiew oder Kabul, aber du scheust dich wirklich gar nicht. Du bist nämlich jetzt wirklich vielleicht in der anspruchsvollsten Region, in der du dich seit langer Zeit befunden hast. Du bist in Aurich gerade.
Ich bin in Aurich und war schon auf der verzweifelten Suche hier nach Kneipen, die alle geschlossen haben, die ich noch aus meiner Jugend kannte. Es verändert sich auf dem Land. Es gibt keine Arztpraxen mehr, nur weniger Kneipen. Also
ist das
schwierige
so, ja?
Lage hier.
Ja, ist
ja,
das
absolut.
So? Ach, guck mal, ja, weil ich komme ja auch in mein Heimatdorf morgen wieder zurück nach Henrichenburg. Da ist es mit Kneipen, glaube ich, ähnlich. Dafür gibt es natürlich, also ich sag mal so, da wo meine Grundschule war, da ist jetzt ein Rossmann.
Ja, so ähnlich sieht das hier auch aus. Oder ein Bettengeschäft oder irgendein Schuhgeschäft. Also das überlebt immer irgendwie, auch auf dem Land.
Du bist ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Afghanistan, du bist also Menschen in Sandalen grundsätzlich erstmal sehr vertraut. Was hältst du denn davon, dass Ridley Scott plant, Gladiator vorzusetzen, den Film, mit dem Ralf Möller 5 Oscars nach Deutschland geholt hat?
Ich finde es großartig, auch weil ich Ralf Möller letzte Woche erst getroffen habe.
Ach, guck.
In Berlin zufällig.
Ja.
Und ich kann ihn mir sehr gut vorstellen, dass er dort wieder reingeht. Man muss sagen, Ralf Möller war jemand, der, du hast die Ukraine angesprochen, wahnsinnig in den ersten Tagen und Wochen immer wissen wollte, wie geht's dort voran, was passiert, was ist mit den Klitschkos, der sehr mitgelitten hat.
Ach, guck mal.
Große Sympathie.
Ja, wir lieben Ralf Möller. Vor allen Dingen ja. ist ja nur wirklich so. Zumal, also wenn der Film dann 2025 voraussichtlich fortgesetzt werden wird, dann ist ja sowohl Commodus als auch Maximus nicht mehr dabei, aber Brakusch, Ralf Möller.
Ja, der muss, absolut.
Oder?
Der muss dabei sein.
Sicher.
Ohne den geht's gar nicht.
Also, hoher Senat, Bürger Rom. Hier mit dem Dreier, mit die Pommes weg vom Beckenrand, sonst mache ich den Dreier dicht. Und dann muss er, bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen, das müssen wir auch noch klären.
Das gibt's doch gar nicht.
Mittelhessen meldet Ende einer Ära. Tomi schafft das Senftrinkglas ab. Also ich bin entsetzt, was Mittelhessen da meldet. Fans sind entsetzt, Generationen tranken aus Tomi Senfgläsern. Jahrzehntelang waren sie Teil der deutschen Küchenkultur. Doch die Marke hat zum Schraubverschlussglas gewechselt. Das ist schockierend. Also ist nicht nur, dass meine Oma in diesem Jahr gestorben ist, sondern ein Teil der Kultur, die sie maßgeblich mitgeprägt hat, die ausgespülten Senfgläser als Trinkgläser, die verschwinden. Also wir haben es ja gerade schon gesagt, also was bedeutet das auch für Aurich, für den Trinkglasstandort Aurich?
Ich glaube, es wird eng. Tatsächlich kenne ich das genauso wie du. Meine Oma, die auch aus Hessen kam, die immer diese Gläser in der Spülmaschine stehen hatte.
Und ja.
Wenn man die dann so als Kind bekommen hat, fand ich es immer ein bisschen komisch. Ich habe dann immer an Senf gedacht, auch wenn Apfelsaft drin war.
Ja.
Und später natürlich wurde da Wein reingefüllt. Aber ist grausam, was mit deutschen Traditionen passiert.
Wirklich, einfach bitter, ne? Also ich denke, da wird Peter Hane jetzt schon zeitnah ein Buch drüber schreiben müssen. Denke ich mal.
Also das gibt
rettet das Senfglas.
Gut Kommentar bei YouTube auf jeden Fall.
Ja. Es soll ja Leute geben, die relativ erfolgreiche Kanäle bestücken, in denen sie sich aufregen. Ich hörte davon.
Die Schlagzeile des Tages.
Verdacht des Landesverrats. BND-Mitarbeiter soll für Russland spioniert haben, das meldet die FAZ. Der Bundesnachrichtendienst hat mutmaßlich einen Verräter in den eigenen Reihen. Es besteht der Verdacht, dass ein Mitarbeiter des deutschen Auslandsdienstes für Russland spioniert hat. Der Mann namens Carsten L., ein deutscher Staatsangehöriger, soll Informationen, die er im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit erlangt hatte, an einen russischen Nachrichtendienst übermittelt haben. Staatsgeheimnisse sollen das sein. Tja, wie überrascht bist du von einer solchen Meldung?
Ich bin gar nicht überrascht, gerade wenn man sich anschaut, mit wie viel auch pro-russisch eingestellten Menschen wir es in Deutschland immer noch zu tun haben, ja, in den sozialen Medien oder sonst wo. Also ich glaube, dass auch aus rein ideologischen Gründen das Menschen tatsächlich tun und dann natürlich gegen Geld. Mhm. Und dass Russland ohne Ende versucht, das Netzwerk hier auszubreiten. Ich meine, früher war es halt leichter, ja, da hat ein ehemaliger Botschafter eine große Party gegeben und da sind dann alle hingerannt, ja, und haben freiwillig ihre Handynummer hergegeben, ja, und alle Minister waren da. Wir erinnern uns an die großen Zeiten Anfang der 2000er. Aber jetzt ist es ein bisschen komplizierter, aber ganz sicher, das ist relativ offensichtlich, dass Russland das in allen Hauptstädten dieser Welt versucht und insbesondere in Berlin. Mhm. Denn gerade in Berlin will man die Stimmung drehen und man glaubt, glaube ich, in Russland auch, dass wenn man eine bestimmte Stimmung oder bestimmte Informationen erhält, dass das am Ende auch kriegsentscheidend sein
wird. Jetzt ist es ja gerade so, dass Selenskyj, der ukrainische Präsident, wieder zurück in der Ukraine ist. Er hatte ja eine Art Kurzbesuch zu Joe Biden unternommen. Wir haben es gesehen, der US-Kongress hatte ihm applaudiert und jetzt ist es gerade so, dass es nach der Ankündigung der USA, der Ukraine Patriot-Flugabwehrraketen zu liefern, da ist es jetzt so, dass die Grünen den Druck auf Kanzler Scholz erhöhen, die deutsche Waffenhilfe auszuweiten. Das sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Sarah Nanni dem Spiegel. Das Patriot-System schließt militärische Fähigkeitslücken der Ukraine. Trotzdem bleiben Fähigkeitsdefizite zur Befreiung der russisch besetzten Gebiete. Deutschland sollte jetzt das Momentum nutzen und seine militärische Unterstützung qualitativ ebenfalls anpassen. Sie ist ja Obfrau der Grünen im Verteidigungsausschuss. Hat die Ukraine ein Momentum? Ist das so?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass Selenskyj durch seinen Auftritt einiges erreicht hat, die Emotionen in den USA zu beeinflussen, aber auch hier.
Ja.
Ich glaube, dass der Beschuss der Infrastruktur und die Tatsache, was dort in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist, dazu geführt hat, dass der Druck höher geworden ist. Jetzt ist die Grünen-Obfrau noch kein politisches Schwergewicht in Berlin, aber natürlich ist es ein erstes Zeichen. Und ich höre das auch aus anderen Kreisen, auch von Ministern, dass es da eigentlich bei den Grünen ja diesen Druck gibt, dass man das machen will, dass man sich bislang aber an Olaf Scholz die Zähne ausbeißt. Und so wie wir Olaf Scholz kennen, ist ihm das ziemlich wurscht, wer was irgendwie sagt. Ich glaube, der bleibt stur und der wird weiterhin an der Linie festhalten und sagen, erstmal abwarten. Jetzt haben die Amerikaner ein Patriot-System eben geliefert. Ich glaube, wenn wir Lambrecht auch hören, die sagt, naja, wir müssen das erstmal nach Polen geben und so weiter, dass die Deutschen wieder stur bleiben können.
Ja.
Was absurd ist und wirklich verrückt ist, denn vor ein paar Wochen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn man mit deutschen Politikern, auch hochrangigen Ministern gesprochen hat, dann wurde gesagt, das geht auf gar keinen Fall, man kann keine Patriot-Abwehrraketen dahin liefern, denn das ist ja NATO. Waffe, NATO-Abwehrrakete, das geht nicht. So, wir sehen, es geht doch.
Ja.
Und so ist es ja bei allen Dingen, die im vergangenen Jahr passiert sind. Und deutsche Politiker im Hintergrund oder öffentlich erzählen uns, es geht auf gar keinen Fall. Und dann machen es die Amerikaner oder andere und wir sehen ziemlich alt aus am Ende.
Ja, wir führen dann quasi von hinten raus, wenn man mal die Strategie von... Aber weiß Olaf, also das weiß er mit Sicherheit, aber was weiß Olaf Scholz, was hat Putin ihn am Telefon erzählt, dass er da so zögerlich ist? Was ist das?
Ich glaube, dass Olaf Scholz immer noch versucht, sozusagen beide Seiten, wie sie immer so schön sagen, mitzunehmen. Also wir wissen ja, in Deutschland ist es immer so ein bisschen 50-50 zwischen denen, die sagen, mehr Bewaffnung und andere, die sagen, wir wollen das nicht. Also ich glaube, er versucht, da ausgleichend zu sein. Und dann gibt es insbesondere bei weiteren Waffen, glaube ich, die Sorge, um Gottes Willen, Macron und ich hoffen doch, dass sie jetzt verhandeln. Ja, wenn wir uns die Interviewaussagen anhören, zum Beispiel Süddeutsche Zeitung letzte Woche und weitere, hat man das Gefühl, dass Deutschland und Frankreich in Richtung Verhandlungen pushen, auch wenn sie es nicht offen sagen, und dass sozusagen jede weitere vermeintliche, so heißt es im Diplomatendeutsch, Eskalation, was auch immer das sein wollte, denn der Einzige, der eskaliert, ist Putin, dazu führen könnte, dass ihre Gesprächskanäle, ja, so wie Steinmeier es genannt hat, schwieriger würden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man zögert. Was natürlich grausam ist, denn jede nicht gelieferte Patriot-Abwehrrakete, jede nicht gelieferte Flugabwehrrakete bedeutet am Ende, dass weitere zivile Infrastruktur zerstört werden kann. Wenn ich mit Politikern oder Bürgermeistern in der Ukraine spreche, mit Vitali Klitschko zum Beispiel, der sagt, ja, wir fangen wahnsinnig viel ab durch IRIS-T, darüber ist man glücklich, also das Deutsche, was geliefert wurde. Aber am Ende treffen immer ein, zwei und es wird immer schwieriger, die Dinge dann zu reparieren. Und wir wissen, dass eben Millionen Menschen ohne Strom sind, was dazu geführt hat, dass ganz viele zum Beispiel im Fernsehen gar nicht schauen konnten, was Zelensky in den USA gemacht hat. Was jetzt noch nicht das Schlimmste ist, denn es gibt keine Heizung, es gibt kein Wasser, es gibt gar nichts.
Aber es ist natürlich ein Auftritt gewesen, der viel Beachtung erfahren hat. Und das ist ja genau das, was die Ukrainerinnen und Ukrainer nach wie vor brauchen. Man muss dann, glaube ich, auch, was die mediale Wahrnehmung angeht, auch mal die nächste Eskalationsstufe zünden. Sprich, jetzt reist er nach Washington, auch um zu sagen, guck mal, ich kann ausreisen, ich kann wieder einreisen. Ich bin also auch einigermaßen mobil. Wir sind hier nicht eingekesselt. Und dass der Kongress ihm applaudiert, das ist natürlich, das waren ja schon Hollywood-artige Szenen, wie, das muss man der Fairness halber auch sagen, speziell Demokraten sie auch wirklich lieben, Pelosi und Co. Da muss ich ehrlicherweise manchmal auch ein bisschen mit den Augen rollen, aber dann sagt man sich andererseits auch, naja gut, komm, wenn es der guten Sache dient, dann ist es das wert. Also strategisch gesehen war das von Zelensky, glaube ich, schon echt ein großer Wurf. Und das ist auch im Hinblick auf das, was im Repräsentantenhaus im nächsten Jahr dann noch auf Biden / Zelensky wartet, da war es sicherlich jetzt nicht verkehrt, genau in dieser Situation auch die Emotionen nochmal hochzuhalten.
Strategisch total richtig. Man vergisst immer, dass Joe Biden und Zelensky eigentlich auch nie das beste Verhältnis hatten. Joe Biden hat ihn kritisiert in den vergangenen Monaten, er soll mal ein bisschen dankbarer sein. Zelensky fand, dass Biden eigentlich zu sehr Rücksicht auch auf Frankreich und Deutschland genommen hat. Also die waren nie engste Freunde. Ich glaube, das ist durch diesen Besuch anders geworden, diese emotionale Szene, dass Zelensky vorher noch im Kriegsgebiet war, dann die Flagge mitgebracht hat von den Soldaten. Das ist, glaube ich, etwas, was jemanden wie Joe Biden, der auch schon so viel erlebt hat, wirklich bewegt. Aber neben den Demokraten, du sprichst es an, sind es vor allem die Republikaner wichtig. Da fand ich wieder besonders ekelhaft, wie der Sohn von Donald Trump bei Twitter reagiert hat und dann ein Foto mit diesem nackten Mann an der Seite von Zelensky gepostet hat. Da kann man sich schon vorstellen, wie ekelhaft und schamlos dieser Wahlkampf oder dann auch diese Zeit werden wird und man sich wirklich fragt, was ist aus den alten Republikanern geworden, ja, die ja immer ganz entschieden, gerade wenn es um Russland ging, an der Seite derjenigen standen, die nun von Russland bedroht wurden. Aber generell eine richtige und wichtige Reise von Zelensky. Er hat dann ja noch den polnischen Präsidenten Duda getroffen. Schon absurd, muss ich sagen, dass man es nicht schafft, Macron und Scholz zusammen mit Duda in Polen zu versammeln und zu sagen, komm, wir treffen uns jetzt mal zu dritt und sprechen. Denn ich meine, wir sind das Land zusammen natürlich mit den Polen und anderen Osteuropäern, die am nächsten dran sind. Ja. Und wir sollten doch da eine Rolle spielen und sollten dieser Ukraine noch mehr helfen. Aber auch ein Zeichen, dass Scholz und Macron da keine Rolle spielen.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir, so in erster Linie, sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suchen nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode FILTERKAFFEE54, alles groß geschrieben. Ja, FILTERKAFFEE54. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN. Und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Verlierer des Tages.
Das ist natürlich der Bautzener Landrat Witschas. Und Katja Kipping wirft dem Bautzener Landrat Rechtsbruch und Arbeitsverweigerung vor. Das berichtet NTV. Die Kritik am Bautzener CDU-Landrat Udo Witschas wegen Äußerungen zur Unterbringung von Flüchtlingen hält an. Die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping bezeichnete Witschas Haltung beim Sender RTL-NTV am Donnerstag als Rechtsbruch und Arbeitsverweigerung. Zitat: Es gibt einfach eine Verpflichtung, wenn man sich für ein öffentliches Amt bewirbt, dann muss man auch den gesetzlichen Aufgaben nachkommen. Und zu den öffentlichen Aufgaben gehört, das Schutzsuchende entsprechend unterzubringen. Ja, Witschas hatte in einem am Dienstag auf Facebook veröffentlichten Video unter anderem gesagt, im Landkreis sollten Flüchtlinge weder in Turnhallen noch in dezentralen Unterkünften untergebracht werden. Er sagte unter anderem, es ist nicht unsere Absicht, den Sport, ob nur den Schul- oder den Freizeitsport, jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen. Er sagte auch, dass Menschen, die zu uns kommen, die unsere Kultur nicht kennen, die unsere Regularien nicht kennen, jetzt hier in Mehrfamilienhäusern und freistehenden Wohnungen unterbringen und dafür die Gefährdung des sozialen Friedens in Kauf nehmen. Also da wurde sich natürlich schon reichlich drüber aufgeregt, meines Erachtens auch durchaus zu Recht, denn das ist jetzt wieder dieser typische Fall, dass du Teile der CDU hast, die inhaltlich von der AfD nicht mehr zu unterscheiden sind. Und die Frage ist, ist diese Art der Kommunikation die richtige, um sich mit dem Thema Migration zu beschäftigen, auch konservativenseitig?
Es ist natürlich nicht die richtige Taktik. Ich muss aber sagen, wenn ich höre, dass sich Katja Kipping aufregt und sagt, dieser Landrat mache seine Arbeit nicht, erinnere ich mal daran, wie in der Stadt Berlin ja Flüchtlinge untergebracht werden und auch untergebracht wurden. Also da ist auch schon eine große Doppelmoral wieder unterwegs. Und natürlich geht es gar nicht, ja, das Vokabular, was er gewählt hat. Ich kenne jetzt diesen Landrat nicht. Ich kann auch nicht sagen, wie medial erfahren er wirklich ist. Was mich auch nervt, ist, dass dann alle sagen, ja, der wurde ja verkürzt wiedergegeben und die Medien sind schuld.
Das ja, das hat unter anderem Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, gesagt. Er sagt, diese Aussagen seien völlig aus dem Kontext gerissen und verkürzt wiedergegeben worden. Dadurch entstehe ein völlig falscher Eindruck. Also diesen, wir alle kennen das, dass Dinge aus dem Kontext gerissen werden und auch in böswilliger Absicht neu ins Netz gestellt werden. Das begegnet uns jeden zweiten Tag. In diesem Zusammenhang muss ich sagen, da sehe ich das jetzt nicht. Also ich finde, die Aussagen waren relativ eindeutig.
Die Aussagen waren eindeutig und vor allem geht es ja auch darum, was er nicht gesagt hat. Er hat ja nicht gesagt, wie er dieses Problem lösen will. Und als Landrat sollte er anpacken und sagen, das müssen wir jetzt machen. Ich glaube, dass ein Landrat sozusagen schon sagen sollte, ja, wenn man mit den Aufgaben überfordert ist. Und da gibt es ja genügend Bürgermeister und Landräte, absolut, die eben große Probleme haben. Und das ist eigentlich meine Sorge bei dieser Debatte, was dann sozusagen alle wieder vergessen ist, dass es ja ein Problem gibt. Also zum einen gibt es erhöhte Flüchtlingszahlen und die Frage der Unterbringung. Und es gibt vor allem im Osten eine große Ablehnung der Bevölkerung, was diese Unterbringung angeht, was dazu führt, dass wir 33% AfD haben.
Ja.
Wozu führt jetzt
in
diese
Thüringen
Debatte?
Beispielsweise, ne?
Genau, in Thüringen. 33%, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und diese Debatte führt jetzt wieder dazu, dass möglicherweise noch mehr Menschen sagen, ja, schau mal an, Ja, selbst die CDU distanziert sich jetzt von diesem, wie auch immer man diesen Landrat nennen will. Ja, also ich glaube, das Problem ist größer als ein Shitstorm und ein böser Landrat, ja, den man kritisieren sollte. Völlig zu Recht, Wortwahl geht gar nicht. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir da ein Problem haben, was noch größer wird. Und wir können jetzt diesen Landrat noch tagelang kritisieren für seine schlimme Ausdrucksweise. Und ja, das geht nicht. Und er müsste als Landrat etwas tun. Aber es ändert nichts daran, dass da 33% AfD stehen.
Total. Ich glaube, das Problem bei diesen Aussagen, also es gibt mehrere Probleme, aber was vor allen Dingen auch ein Problem ist, ist, dass diese zwei Aussagen so verklebt sind. Ne? Also wenn er sagt, dass man jetzt den Schulsport, den Freizeitsport ausfallen lassen müsse, weil in den Turnhallen Flüchtlinge untergebracht sind, dann hat er natürlich grundsätzlich nicht Unrecht mit der Analyse, dass das den sozialen Frieden gefährden dürfte. Das ist ja in erster Linie ein logistisches Problem, das entsteht. Aber der nächste Satz zu sagen, hier kommen Leute, die unsere Kultur nicht kennen, die unsere Regularien nicht kennen und die sollen jetzt hier in unsere Mehrfamilienhäuser und freistehende Wohnungen. Das ist ja, da macht er ja nochmal ein ganz neues Fass auf und sagt, erteilt ja grundsätzlich eine Absage an, in Anführungsstrichen, Fremde. Würde er jetzt sagen, passt mal auf, liebe Bundesregierung, also so im besten Merkel'schen, wir schaffen das nicht. Und zwar schaffen wir es nicht, wenn ihr uns damit quantitativ, aber vor allem auch qualitativ alleine lasst. Das wäre ja eine Art von Brandrede gewesen. Da würde ja jeder, der sich ernsthaft mit den Herausforderungen von Migration beschäftigt, sagen, ja, da hat er recht. Da spricht er vielen aus der Seele. Aber in diesem Fall adressiert er natürlich eine Art von Fremdenfeindlichkeit.
So Ressentiments, die er schürt, die gar nicht gehen. Ja, das bin ich absolut bei dir. Ich finde eben nur, dass wir jetzt schon wieder sehr lange über einen Landrat reden. Und man muss ja auch eins ehrlich benennen, dass eben, wenn es jetzt diesen Landrat nicht gibt, der irgendwelche ressentimentbeladenen, fremdenfeindlichen Dinge sagt, in den vergangenen Wochen oder Monaten, war zumindest mein Eindruck, wenige über die Probleme diskutiert haben.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Quote von teils nur 50%, Bahn dieses Jahr wohl so unpünktlich wie noch nie, das berichtet NTV. Noch ist die Statistik für dieses Jahr nicht vollständig, aber eine erste Abfrage der Unionsfraktion im Bundestag zeigt, in den Sommermonaten erreicht die Bahn in diesem Jahr nur unterirdische Pünktlichkeitsquoten. Auf manchen Strecken kommt nur jeder zweite Zug fahrplanmäßig an. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich wollte das erst zur guten Nachricht des Tages machen, weil ich dachte, immerhin 50%, also als Heavy-User. Ich habe gestern erst mir wieder eine Bahncard 100 gekauft, also wieder ein Jahr ärgern auf ganz hohem Niveau. Das Interessante ist ja, da hatte ich mit Jo Schück die Tage auch drüber gesprochen, also in dieser Statistik tauchen die ganzen ausgefallenen Züge, von denen es ja reichlich gab, gar nicht auf. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, dass diese da auch noch eingepreist wären, dann wärst du wahrscheinlich von einer Unzufriedenheitsrate legst du ungefähr bei 70%. Was mich als Bahnreisende nicht überrascht und ich fahre morgen nach Castrop-Rauxel in meine Heimat und freue mich jetzt schon auf die Bahnfahrt.
Absolut, es ist grauenhaft. Und das Verrückte ist doch immer, wenn man in den Nachbarländern unterwegs ist, dass man sich immer wundert, dass es ja irgendwie geht. Und da muss man nicht nur über Frankreich reden. Also erstaunlicherweise kann ich sagen, dass die polnische Eisenbahn und die ukrainische sehr, sehr viel pünktlicher. Also ich bin, glaube ich, 10-mal mit der ukrainischen Eisenbahn gefahren in diesem Jahr. Und trotz Krieg war die häufiger pünktlich als meine Fahrten mit der deutschen Bahn. Das ist dann etwas, wo ich mich schon frage, wie ist das eigentlich möglich? Und interessant ist ja auch, dass uns die FDP in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten immer versprochen hat, dass da alles gar nicht geht, was der Andi Scheuer und der Alexander Dobrindt von der CSU da machen und schlimm und die sind eigentlich persönlich schuld und man müsse privatisieren. So, und jetzt haben wir einen FDP-Verkehrsminister und das Problem ist mindestens noch genauso groß. Natürlich kann man das nicht so schnell lösen, aber ich glaube, also vielleicht muss man mal tatsächlich einen radikalen Schritt wagen und entweder ganz viel Geld da reinpumpen oder sagen, wir machen es jetzt ganz anders. Irgendwas stimmt doch nicht.
Sondervermögen Deutsche Bahn?
Sondervermögen. Oder ja, wahrscheinlich müssen wir am Ende noch einen Bahn-Soli zahlen. Obwohl, das geht natürlich nicht mit der FDP.
Nein, das wird natürlich wahnsinnig. Ja, die Bahn in die Ukraine war also offensichtlich einigermaßen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht mit Friedrich Merz und seiner Tupperdose mit Frikadellen und Eiern im selben Abteil sitzt. Das will man natürlich nicht. Ne, das ist richtig. Aber naja, ich bin mal gespannt. Also man braucht mit der Bahn von Hamburg zum Dortmunder Hauptbahnhof in der Regel 3 Stunden. Also ich denke mal, ich kann drei Teile Herr der Ringe durchgucken morgen, bis ich dann endlich da bin.
Das glaube ich auch. Das ist ja auch dann wieder ein schönes Momentum.
Woanders ist es auch beschissen.
Britische Rettungswagenfahrer streiken, NHS-Direktor kein Saufen, mehr Nachbarschaftshilfe, das berichtet NTV. Die Rettungswagenfahrer, die streiken ja, der britische Gesundheitsdienst NHS hat die Bevölkerung zur Vermeidung aller Notfallrisiken aufgerufen. Die Leute können helfen, indem sie vernünftige Schritte unternehmen, um sich und andere in dieser Zeit zu schützen und nicht in der Notaufnahme zu landen. Also dazu gehöre zum Beispiel, das sagt der medizinische Direktor Stephen Powers, dazu gehöre Alkohol nur verantwortungsbewusst zu trinken, auf Familienmitglieder oder Nachbarn zu achten, sowie Medikamentenvorräte aufzustocken. Es wurde unter anderem auch gesagt, man solle auf Dinge zum Beispiel verzichten wie Kontaktsportarten. Was wahrscheinlich in England einfach nur bedeutet, nicht besoffen prügeln, denke ich mal.
Und ich dachte, nach Boris Johnson würde alles besser werden in Großbritannien. Also die Probleme bleiben da.
Ja.
Aber ich glaube, aufs Trinken zu verzichten, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendein Brite gerade in dieser Zeit daran halten wird.
Nein, das glaube ich allerdings auch nicht. Da kannst du also besser auf den Weihnachtsmann verzichten, als dass jetzt irgendwie nicht an Weihnachten nicht getrunken wird. Ne? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich finde es so interessant. Wir reden ja immer ganz viel über diese Kretschmannsche Bevormundungsrepublik, Stichwort Waschlappen und Co. Also du siehst auch in England, gibt es auch diese Empfehlungen seitens der Gesundheitsbehörde, Leute, weil wir kennen das ja, wir werden höchstwahrscheinlich wieder in diese Phase geraten, Böller-Diskussionen, die Notaufnahmen sind voll, also das dauert ja jetzt noch maximal 2 Tage, dann haben wir natürlich wieder eine richtig dicke Böller-Diskussion und dann hast du wieder 1-2 FDPler, die dann sich wieder posten mit der ganzen Rabatte voller Raketen und Böller und so.
Ja, und Jan Böhmermann gegen Ulf Poschardt oder so.
Davon ist auszugehen, davon ist fest auszugehen. Aber klar, dass man natürlich an Heiligabend jetzt nicht irgendwie besoffen durch die Glasscheibe rennt, um die Notaufnahmen jetzt nicht noch mehr zu strapazieren. Ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal eine Bitte an die Bevölkerung, die durchaus nachvollziehbar ist.
Absolut.
Blattgold.
Im Bett mit Bild. Hallöchen, Popöchen. Ein wunderbarer Text in der Süddeutschen Zeitung von Cornelius Pollmer und David Steinitz. Auch das war 2022. Die Bild erreicht ihre anale Phase und schreibt ständig über Po-Sex. Wie kam es zum neuen Zugang? Eine Analyse. Unter anderem schreiben Pollmer und Steinitz: Es ging bei den Kollegen von Springer in einer kaum zu übersehenden Regelmäßigkeit um Analverkehr, wobei die Sexualpraktik in der Zeitung selten auch so genannt wurde, sondern fast immer die so gebrauchsfertige wie alltagslyrische Umschreibung Po-Sex erfuhr, die allein ja schon nicht weniger ist als ein Gesamtkunstwerk, wo sonst als beim Boulevard beschleunigt von Null auf Anal in nur 2 Silben. Auch aus linguistischer Perspektive war die Koppelwortschöpfung absolut verständlich. Erstens klingt Analverkehr so bürokratisch, als müsse man vor jeder Durchführung zunächst die Genehmigung des zuständigen Kreisverwaltungsreferats einholen. Zweitens ist die Legierung aus einem 2-Buchstaben- und einem 3-Buchstaben-Wort etwas, das selbst den Verkürzungsexperten der Bild selten gelingt und womit unter Garantie beim nächsten Scrabble-Abend einiges an Punkten zu gewinnen sein wird und noch etwas mehr an Aufmerksamkeit sämtlicher Mitspieler in Klammern, männlich, weiblich, divers. Ja, Paul, also ich weiß, du bist in der Regel auch geografisch sehr weit weg vom Springer-Gebäude. Trotzdem muss ich dich, also wie interessiert hast du diese Berichterstattung verfolgt?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich ausschließlich jeden Text von Cornelius Pollmer liebe, weil ich finde, er ist ein großartiger Schreiber.
Das ist er.
Und was diese Frage angeht, also ich habe mich das tatsächlich auch schon mal gefragt, weil immer ab einer bestimmten Uhrzeit bei Bild.de dann diese Texte aufgetaucht sind und habe dann mal recherchiert und meine Kollegen gefragt, woran das liegt, was wen das interessiert. Oder?
Mhm,
Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass es wahnsinnig viele Deutsche interessiert.
Ja.
Also dass offenbar noch Aufklärung besteht in Sachen Po-Sex.
Ja.
Und das ist wahnsinnige, man nennt das, glaube ich, im Online- Business sozusagen, also Klicks gab bei diesen Artikeln und auch bei den, ich glaube, es waren sogar Abo-Artikel, dass das die Leute einfach interessiert und es Ratgeber sind, die interessanterweise ja gelesen werden.
Ist ja auch nur konsequent. Also ein Jahr, in dem ja nun wirklich, auch in Deutschland speziell, so ziemlich alles im Arsch ist, dass man dann auch mal sagt, pass mal auf, wir machen das an dieser Stelle zumindest mal im einvernehmlichen Sinne. Das finde ich natürlich.
Ich glaube, es hat nicht dieses Jahr angefangen. Ich glaube, diese Phase dauert schon länger.
Also, okay, weil Pollmer und Steinitz, also die mutmaßen, dass die Bild-Zeitung jetzt gerade erst in der analen Phase beziehungsweise in der sadistisch-analen Phase angekommen seid. Nein, falsch. Sie kommen nach der oralen und vor der phallischen Phase. Also da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, was da im nächsten Jahr passiert. Vielleicht war ja der argentinische Torhüter Martinez schon ein Vorbote dieser phallischen Phase, als er den Kataris gezeigt hat, wofür wir, der Westen, steht, als er sich den goldenen Handschuh vor den Schritt gehalten hat. Wer weiß das schon?
Möglich, alles möglich.
Die gute Tat des Tages.
Smartphone-Verbot an Heiligabend in jedem fünften Haushalt, das berichtet die Zeit. Die Mehrheit der Deutschen will laut einer Umfrage am 24. Dezember nicht auf das Handy verzichten. In 19% der Haushalte sind aber keine Mobiltelefone erwünscht. Jetzt spreche ich natürlich mit dem Mann, der zu Zeiten der GroKo und der MPKs durch sein eigenes, alleiniges Smartphone dafür gesorgt hat, dass wir immer genau wussten, wann Jens Spahn ein Duplo im Mund hatte und was, wobei Bodo Ramelow hat das mit Candy Crush bei Clubhouse erzählt. Die Älteren werden sich an diese App erinnern. Aber was bedeutet Heiligabend bei Familie Ronsheimer? Bist du in der Lage, auf dein Smartphone zu verzichten? Ich halte das für schwer vorstellbar.
Ich habe schon Ärger bekommen tatsächlich, weil ich ja schon zu Hause bin und meine Geschwister getroffen habe und meine Eltern. Und tatsächlich fällt es mir wahnsinnig schwer. Aber ich habe das schon mal geschafft, im Urlaub das Handy einzuschließen in einem Schließfach und den Schlüssel dann meinem Freund zu geben und zu sagen, okay, ich darf da auch nicht ran jetzt.
Sozusagen. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja.
So einfach, also ich glaube, dass tatsächlich bei vielen von uns offensichtlich wird bei Heiligabend, wie groß diese Handysucht schon ist. Mhm. Bei Journalisten ist es natürlich geprägt ausschließlich von Interesse an Nachrichten und News. Aber ich glaube, ich werde es Heiligabend so machen wie in manchen Tagen im Urlaub und mein Handy verstecken und wegschließen.
Ah, das ist sehr, sehr löblich. Bei mir wird es wahrscheinlich alleine schon deshalb nicht gehen, da ich es mache wie 52% der Menschen, dass ich das Smartphone benutze, um die Musik mit zu bestimmen. Ne? Via
das
Spotify.
Ist eine tolle Ausrede. Da kann ich nochmal drüber nachdenken, ob ich das sozusagen so quer mit reinkriege dann.
Ja, das wird so sein, dass mein Bruder und ich uns dann so ein bisschen um die musikalische Leitung des Ganzen kümmern und meine Mutter dann so nach dem dritten sehr, sehr guten Lied sagt, oh nee, jetzt machen wir was anderes. Und ich natürlich.
Was spielt ihr denn? Was hört ihr denn zu Weihnachten?
Ach, weiß ich auch nicht. Also wir können uns immer auf so Sachen, wir hören dann wirklich eher so 70s, so Fleetwood Mac und solche Sachen. Also wirklich eigentlich sehr, sehr gute Sachen, aber meine Mutter hat einfach wirklich keine Ahnung von guter Musik. Die möchte dann eher so, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich Engelbert hören. Also es wird einfach entsetzlich.
Das Kleingedruckte.
Adern sammelt mit arroganter Pimmel-Kommentar Spenden. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Peinliche Mikrofonpanne gut genutzt. Premierministerin Adern und Oppositionspolitiker Seymour starten nach dem Disput im Parlament eine Spendenaktion. Das Ergebnis rund 60.000 Euro für Krebskranke. Ja, Jacinda Adern hat ja vor kurzem einen Oppositionspolitiker beleidigt und nannte ihn, in einer Situation, in der das Mikro dummerweise noch an war, arrogant prick. Und die Augsburger Allgemeine übersetzt das als arroganter Pimmel. So. Und jetzt haben sie aber gesagt, pass auf, wir unterschreiben diesen Ausdruck der Schmähung und das Ganze wird im Internet versteigert mit unseren Unterschriften und 60.000 Euro für Prostatakrebspatienten sind da zusammengekommen. Das ist doch toll, oder?
Finde ich großartig und ich finde, jeder sollte was in Sachen Krebs spenden. Ich bin da selbst auch vorbelastet. Mein Freund ist damals an Krebs gestorben.
Genau, Kai Jakob Haupt.
Wir haben eine Organisation gegründet, um jungen Krebspatienten zu helfen. Und gerade in der Weihnachtszeit, ich glaube, jeder kennt das im Familien- und Freundeskreis, wenn man diese Nachrichten hört. Ich finde es immer noch unglaublich, dass wir noch nicht bessere Forschung geschafft haben, um diese schreckliche Krankheit in den Griff zu kriegen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Konnte ich natürlich jetzt nicht liegen lassen. Betrifft Mitleid mit Boris Becker? Ich sah immer nur sein Gesicht, gealtert, fast hart. Wenn er geschwiegen hätte, hätte ich Mitleid mit ihm. So ein Gesicht muss nichts sagen. Dann wurde sein Gesicht melancholisch. Ein Moment, sagte er zum Interviewer. Ein Schluck Wasser.
einen Moment weinen, nahm er sich. Für mich ist Boris Becker der beste Schauspieler aller Zeiten. Er schildert sich zwischen Mördern und Männern, die Kinder missbrauchen. In seiner Erzählung ist er immer der Held. Er wird Englischlehrer, Yogalehrer. Er lernt die Philosophie der Stoa. Am Ende lehrt er sie die Mörder, die Kinderschänder. Ja, was für ein verrücktes Interview erleben wir hier. Boris ist Philosoph. Boris hält Vorträge. Er trage dein Leben, zeige bei Schmerzen keine Regung. Boris erzählt von sich als Held. Held im Gefängnis. Die jungen Gefangenen kommen zu ihm, um Rat zu holen. Ein Mensch, der immer ein Held sein will. Geht mir langsam auf die Nerven. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Oh, dann also jetzt zum Ende des Jahres kommt noch die große Wagner-Wende, dass er sich von seinem Boris abwendet. Das habe ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch nicht, vor allem, weil ich seine Geschichten liebe, wenn ich ihn dann mal treffe, ja. Wenn er von Boris erzählt und sein Zusammentreffen, als Boris 17 oder 18 war.
Ein Junge wie Nutella und Milch.
Ja, genau, und wo sie eine Serie zusammengeschrieben haben. Das wundert mich jetzt auch, dass Franz Josef so von ihm abrückt. Aber ich finde, wir mussten uns unbedingt vornehmen, im nächsten Jahr das große Aufeinandertreffen von Micky und Franz Josef. Ja. Ich werde es versuchen.
Ja. Also bitte, du bist dann unser Kai Pflaume, der uns dann zusammenbringt, oder?
Ich hoffe.
Das muss möglich sein. Paul, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein paar frohe und weitestgehend smartphone-freie Tage. Da in Augen.
Ja, das versuche ich und ich wünsche dir auch alles, alles Gute und vielen Dank auch als Zuhörer für die schönen Folgen mit all deinen Gästen im vergangenen Jahr.
Die hast du ja im Zweifel, hast du diese Podcast-Reihe ja nun wirklich bereichert und ich bin gespannt, an welchem Ort dieser Welt ich dich als nächstes spreche.
Im Januar wieder in der Ukraine.
Da siehst du. Also, so geht's weiter. Paul, vielen Dank. Mach's gut. Bis
Danke
denn.
Dir. Mach's
ciao,
gut.
Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!